dann mit dieser Diagnose habe ich dann nach kurzer Zeit mal gesagt, okay, eigentlich bin ich das Wichtigste. Wenn es mir nicht gut geht, geht es der Familie nicht gut.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. In dieser Folge ist der Name mal so richtig Programm. Was hilft eigentlich, wenn nichts mehr hilft? Wenn die Gedanken kreisen, der Antrieb erliegt, sich die Angst darüber legt. Was tun, wenn der Krebs zwar behandelt wird, aber im Alltag trotzdem alles ganz anders bleibt? In dieser Folge hörst du drei Männer, die ihre eigenen Antworten darauf gefunden haben. Jürgen, Walter und Martin sprechen darüber, was ihnen nach der Diagnose geholfen hat und seitdem weiterhilft. Nicht nur theoretisch, sondern ganz konkret. Vom Aufraufen am Morgen bis zur Fantasiereise durch die Architektur der Stadt. Diese Folge ist, genauso wie die Frage, was hilft, ebenso ein Anfang. Es wird eine Serie ähnlicher Folgen geben, mit Eindrücken, Erzählungen und Erfahrungen von dem, was Männern mit Krebs ganz konkret im Alltag hilft. Abonniere jetzt gleich, um keine der kommenden Folgen zu verpassen. Jürgen ist mein erster Gast in dieser Folge. Er hat Prostatakrebs. Obwohl er von Schlafproblemen und OP-Spätfolgen geplagt ist und beides lastet seiner Erzählung nach schwer auf ihm, bleibt er doch aktiv. Er sagt, wenn ich mich aufraffe, geht es mir am Abend besser. Jürgen?
Die meisten Menschen, also die meisten, ich weiß es nicht, aber die Menschen, die ich kenne, die Krebs haben, reden über den Krebs eigentlich nicht. Das weiß keiner. Mhm. Und dann auf einmal hört man, boah, der ist gestorben. Mir tut das gut, wenn ich das erzähle. Also das wissen auch alle meine Arbeitskollegen, wissen das. Und das tut mir gut. Bin auch drauf gekommen, dass ich, wie es mir psychisch schlecht gegangen ist, also wenn ich jeden Tag mich in die Arbeit schleppe, bin ich am Abend irgendwie psychisch besser drauf, wie als hätte ich mich jetzt gehen lassen und mich krank gemeldet oder so. Also das tut mir gut, wenn ich...
Durch die Beschäftigung?
Reden. Ja, das ist...
Das tut durch die Aktivität wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ja. Und Sport sowieso. Mhm. Dann habe ich jetzt vernachlässigt durch die OP, da ging es mir ziemlich schlecht, 2 Monate. Mhm. Ich wusste nicht, dass das solche Auswirkungen hat. Also das war schon heftig. Aber jetzt beginne ich langsam wieder und das...
Mhm. Ja, da musst du auch eine gewisse Pause halten dann nach der OP.
Ja, aber da immer Blut dann im Urin ist. Mhm. Keine Sauna, kein Thermalbad, kein warmes Wasser, komischerweise. Kaltes, glaube ich, wäre egal. Das ist, glaube ich, wenn der Infektion. Ja. Ansonsten warte ich jetzt wieder auf den nächsten BSA. Mhm.
In diesen Zeiten, wo du dann kurz vor den Untersuchungen stehst oder danach wartest auf den Befund, was hilft dir da?
Also, wie gesagt, bei mir ist das eigentlich ziemlich frisch alles. Was da hilft, ist aber auf jeden Fall, sich nicht hängen zu lassen. Und also, aber diese Situationen, die sind da, das sich hängen lassen. Überhaupt am Wochenende, da gibt es eine gewisse Traurigkeit am Morgen, wenn man aufwacht. Und da bin ich schon drauf gekommen, wenn man das dann geschehen lässt, dann geht es einem den ganzen Tag schlecht. Überwindet man sich dann, steht auf und macht irgendetwas, egal was das ist, ein Radausflug oder eine Wanderung, das ist dann gut am Abend. Genauso wie wenn man 2 Tage nicht geschlafen habe, was sehr oft vorkommt bei mir, also extreme Schlafstörungen. Und wenn ich dann trotzdem mich aufraffe am Morgen, in die Arbeit gehe oder etwas tue, geht es mir am Abend besser. Das ist so wie das ist schwer zum sagen, aber wenn man sich hängen lässt, dann ist das ganz schlimm. Also dann fällt man richtig in eine Depression hinein, die dann eigentlich nicht ist, wenn man sich aufragt. Das ist also das.
Also zu diesem Aspekt des Weitermachens, oder?
Genau. Wo man eigentlich nicht weiß, warum man. Das Problem dabei ist, warum soll ich jetzt das machen? Also hat eh irgendwie keinen Sinn. Das ist dieses
Leben.
Und dann trotzdem machen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dieses, was viele haben. Dieses trotzdem machen. Mhm. Obwohl es anscheinend für dich momentan keinen Sinn ergibt, trotzdem machen. Und dann, also ich habe zum Beispiel auch jetzt einen neuen Freundeskreis, mache mir immer am Freitagabend so einen Herrenabend. Mhm. Das sind lauter so Dinge, die mir helfen. Also das ist einfach, auch der Stammtisch ist nicht schlecht. Also beim ersten Mal, das Kennenlernen war natürlich nicht so, das war nicht so, bis man sich dann ein bisschen besser kennt. Die ganzen
Geschichten kommen.
Das zweite Mal war jetzt schon irgendwie lustig, da redet man dann schon über Dinge und über esoterische Dinge, warum hat man Krebs bekommen und diese ganzen Meinungen, der eine glaubt, weil er sich schlecht ernährt hat, der andere, weil er negative Gedanken hat und so.
So hat jeder seine eigenen Erklärungen.
Genau. Jeder sucht nach solchen Erklärungen, aber das ist eigentlich, ich glaube an diese Dinge eigentlich nicht, ich glaube schon, dass das Großteil sind die vorgegeben in die Gene liegt.
Jürgen hat davon gesprochen, in eine Depression zu fallen. Was er vielleicht gemeint hat, ist eine depressive Verstimmung oder eine depressive Episode. Aber genau weiß ich es nicht, weil wir im Gespräch hauptsächlich über den Krebs gesprochen haben. Fakt ist aber auch, dass Depressionen gar nicht selten sind als Begleiterscheinung einer Krebserkrankung. Wenn du das Gefühl hast, dass du davon betroffen sein könntest, findest du in den Shownotes einige Links. Falls du schon mehrere Folgen dieses Podcasts gehört hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich mich zuletzt in den vergangenen Folgen bei keinen UnterstützerInnen mehr bedankt habe. Ich habe es aber nicht vergessen. Es hat den einfachen Grund, dass jüngst einfach niemand eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Derzeit ist die Produktion dieses Podcasts zum Glück über eine Förderung der Wirtschaftsagentur Wien gesichert, aber um ihn auch zukünftig weiter betreiben zu können, brauche ich insgesamt 380 Mitglieder. Aktuell sind es 12. Das sind 3% des Ziels, immerhin. Aber es ist noch ein weiter Weg. Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter mit den Lessons Learned und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support. Mein nächster Gast kann schon sehr lange auf seine Krebserkrankung zurückblicken. Walter. Ein paar Jahre vor der Diagnose, die ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her, war er gerade dabei, für seine Familie ein Haus zu bauen. Die Finanzen waren eng, sein Sohn noch klein. Umso beeindruckender, wie er mit der Diagnose CML, das ist die chronisch-myeloische Leukämie, umgegangen ist. Er hat sich Rituale geschaffen, Visualisierungen geübt und eine Haltung gefunden, die er gesunden Egoismus nennt. Denn nur wenn es ihm gut geht, kann es auch seiner Familie gut gehen, sagt er.
Ja, ich habe mir dann so ein Bild vorgestellt und habe mir jeden Tag so 2 Stunden für mich genommen, wo ich mich dann in ein stilles Zimmer zurückgezogen habe und mich mit der Krankheit sozusagen befasst habe und den Kampf begonnen habe, die Leukämie zu besiegen. So Visualisierungsübungen durchgeführt. Was da in meinem Körper passiert ist, mit dem, dass das blutbildende System da außer Kontrolle gerät und einfach Leukozyten produziert, die nicht notwendig sind. Und ja, habe da so eine Routine entwickelt, die mir sicherlich auch geholfen hat, das Ganze zu verarbeiten und zu bestehen.
Du hast vorhin gesagt, du warst auch überfordert damit, klarerweise, nachvollziehbarerweise. War das dann auch einer der Puzzleteile, wie du diese Überforderung dann bearbeitet hast und reduziert hast?
Ja, es war halt früher, vor dieser Diagnose war halt Familie, Arbeit, Haus, alles andere, nur ich nicht. Mhm. Ja. Und dann mit dieser Diagnose habe ich dann nach kurzer Zeit mal gesagt, okay, eigentlich bin ich das Wichtigste. Wenn es mir nicht gut geht, geht es der Familie nicht gut. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch die Arbeit nicht erbringen, die man von mir erwartet. Das heißt, ich habe dann ein bisschen einen gesunden Egoismus entwickelt. Mhm. Ich habe mich halt einmal ein bisschen sozusagen die erste Reihe gestellt, wobei das andere auch als wichtig ist, also Familie, aber wenn es mir geht, geht es auch der Familie gut. Und das war sozusagen das auch ein Prinzip, das ich sofort geändert habe. Ja.
Schön. Wie hat da dein Umfeld darauf reagiert? Weil du sagst, gesunder Egoismus, du hast dich mal an die erste Stelle gestellt.
Ja, es war halt ein bisschen Umstellung, aber meine Frau hat das dann relativ rasch akzeptiert und angenommen und hat gesagt, ja, es ist so, nimm dir Zeit für dich, die du brauchst. bin halt dann begonnen also zu wandern, bin einen Tag Urlaub genommen und bin halt auf die Raxo oder Schneeberg gefahren und ja, da habe ich auch den Kopf frei bekommen und ja, habe halt gemerkt, dass das einfach mir und meinem Körper gut tut.
Mhm. Da bist du dann alleine gewandert?
Da bin ich alleine, ja. Mhm. Ja. Na, das mache ich heute noch, ja. Mhm. Sagen wir so ein paar Tage Auszeit, immer wieder oder einen Tag. Und ja, wie gesagt, der gesunde Egoismus.
Was bringt es für dich, das Alleinsein in dieser Situation?
Na, einfach einmal mit meinen Problemen einfach mit mir selber fertig zu werden und auf meinem Körper zu hören. Wie geht es mir? Was tut mir gut? Was tut mir weniger gut? Einfach ein bisschen realisieren, ja, wie es zurzeit steht um mich. Mhm. Das, ja, tut gut. Und wie gesagt, in freier Natur, ich bin ja gerne in der Natur unterwegs und ja, da kann man abschalten und einfach, ja, und wenn man immer zu zweit oder mit Freunden unterwegs ist, ja, ist halt immer eine Konversation da und ist man nicht so bei sich.
Mit diesem gesunden Egoismus spricht mir Walter sehr aus dem Herzen. Ich habe ihn in meiner Erkrankungszeit damals auch etabliert und bin ja recht froh über diese Entwicklung. Dazu habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Den Link findest du in den Shownotes. Mein dritter Gast ist Martin. Nicht wundern, es handelt sich nicht um den gleichen Martin, der in den jüngsten Folgen gesprochen hat. Der Martin in dieser Folge hat ein sehr seltenes Non-Hodgkin-Lymphom in seinem Körper mit dem sehr klingenden Namen Morbus Waldenström. Die Krankheit ist derzeit noch nicht heilbar, er hat aber das Glück, dass sie früh entdeckt wurde. Deshalb hatte er noch keine Behandlung. Es wird noch abgewartet. Ein etwaiges Fortschreiten wird aber regelmäßig kontrolliert. In der Fachsprache wird dieses Vorgehen Watchful Waiting, also beobachtendes Abwarten genannt. In seinem Fall wird alle 6 Monate untersucht. Seit der Diagnose hat Martin etwas Entscheidendes gelernt, sagt er. Die Krankheit habe ihn offener gemacht und ruhiger. Heute fotografiert er historische Gebäude, taucht ein in die Details, in die Formen, in die Geschichte und auch in seine eigene Gegenwart. Ein Moment der Ruhe, der ihn ganz bei sich sein lässt.
Wie es genau passiert ist, kann ich da nicht sagen. Aber ich habe es bemerkt, dass ich ruhiger war. Ich war früher viel hektischer, viel umtriebiger. Heute, eines meiner Hobbys ist Fotografieren.
Du bist auch mit der Kamera heute hier.
Ja, und auf jeden Fall innere Ruhe finden durch ein Hobby. Das, was ich früher nicht so gehabt habe, jetzt habe ich ein Hobby, was mich auch ausfüllt. Ich lese viel über Geschichte, schaue mir dann die geschichtlichen Gebäude an, also historische Gebäude, mache dann Fotos. Ja.
Ist das dann zufällig jetzt passiert in den letzten 4 Jahren oder... Hast du davor auch schon fotografiert und machst du das nur jetzt intensiver?
Ich mache es jetzt intensiver. Mhm. Ich habe immer wieder Fotos von irgendwas gemacht. Jetzt mache ich es intensiver, genauer, detailreicher und so weiter. Mhm. Darum auch eine größere, bisschen leistungsfähigere Kamera.
Was macht es mit dir, wenn du fotografieren gehst?
Ich schaue mir die Details an und freue mich über, wenn es jetzt eine Hausverzierung ist, wie schön Menschen arbeiten konnten oder können. Ich bewundere dann die Arbeitsleistung und den Ideenreichtum, was dahinter steckt. Weil, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal das Parlament anschaut, wie schön da die Wandverzierungen sind und so weiter, oder auch innen, das macht mich glücklich, das macht mich froh, dass wir in einer Stadt wohnen, wo wir wirklich so schöne historische Gebäude haben.
Das heißt, du fotografierst hauptsächlich Architektur?
Architektur, ja. Mhm. Ja. So um die Jahrhundertwende, so um 1887, 1889, 1905 bis, sage ich einmal, 1914. Was danach ist, seltener. Das muss man wirklich dann an Reiz geben. Mhm. Also so die klassischen Gemeindebauten, das fotografiere ich nicht.
Mhm. Ja. Obwohl es da auch einige schöne gibt.
Ich weiß es.
Auch mit schönen Verzierungen vielleicht nicht gerade, aber so Figuren, ja, sieht man oft auf den Wänden.
Ja, da mache ich dann auch Fotos. Mhm. Aber ich fotografiere nicht das ganze Gebäude, ja, sondern ich fotografiere nur die Details.
Ja.
Ja.
Welche anderen Hobbys hast du noch?
Lesen. Ich lese gerne über Geschichte. Habe jetzt ein Abo von einem wirklich guten Magazin, wo verschiedene Themen angesprochen werden. Ist auch Architektur oder Kaiserzeit oder 30-jähriger Krieg und solche Geschichten. Ja. Was dann eben in Wien und Österreich passiert ist, historische Persönlichkeiten, die sich hervorgetan haben und so weiter.
Mhm. Ja. Um dann auch nochmal die Architektur in einem anderen Blickwinkel zu sehen?
Also Architektur selber lese ich nicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel lese, Karl der Große, das ist nur als Beispiel gemeint, ging in die Hofburg in diesen und diesen Trakt. Das interessiert mich dann schon, weil dann gehe ich hin, schaue mir das nochmal an und stelle mir vor, wie er reingegangen ist. Ja. Ein bisschen ein fantasievolles Denken ist dann auch dabei. Weil dann schalte ich kurz das Hirn ab, im Hintergrund Pferdegeklapper, Kutschen und sehe dann Leute aus der Biedermeierzeit oder aus dem Altertum, Treppen hochsteigen und so weiter.
Glaubst du, dass diese Fantasiereisen, die sehr alltäglichen Fantasiereisen, während du dem Hobby nachgehst, auch irgendwie dich nochmal gelassener machen?
Ja. Mhm. Ja. Schon. Weil eben da schaltet mein Hirn aus. Ich tue nicht auf die Arbeit denken, ich tue nicht auf den Krebs denken, sondern konzentriere mich auf diesen Moment jetzt.
Drei Dinge, die aus dieser Folge hängen bleiben. Die Takeaways. Erstens, aufraffen hilft. Auch wenn es schwerfällt, wer sich bewegt, bewegt etwas in sich. Aktivität, Gespräche, kleine Schritte machen den Unterschied. Zweitens, gesunder Egoismus ist kein Luxus. Sich selbst ernst zu nehmen, ist kein Widerspruch zur Verantwortung. Es ist eher die Grundlage. Drittens, im Moment sein schafft Abstand. Ob beim Wandern, Spazierengehen oder Fotografieren. Wer sich bewusst auf den gegenwärtigen Moment einlässt, kann Abstand zu Angst und Stress gewinnen. Was hilft mir? Vielleicht genau das, dem nachzugehen, was einem gut tut. Abseits vom Gelernten und bisher Gelebten. Und sich selbst dabei auch nicht zu verlieren. Jürgen, Walter und Martin haben ganz unterschiedliche Wege gefunden, aber sie haben eines gemeinsam. Sie haben sich nicht hängen lassen. Das ist jetzt keine Wertung. Es ist genauso gut und wichtig, sich auch mal gehen zu lassen. Atem zu holen. Auf die Balance kommt es an. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder sie dir hilft, teile sie bitte. Oder gib dem Podcast eine 4- oder 5-Sterne-Bewertung. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden, die gerade auf der Suche nach Unterstützung sind. Schreibe mir, wenn du Fragen hast oder auf der Suche nach Erfahrungen bist oder selbst Erfahrungen teilen möchtest, per E-Mail an podcast@alexandergreiner.com. Danke fürs Zuhören. Bis bald.